Ja, guten Tag. Ja, also wir waren sozusagen in der Zusammenarbeit zwischen Schlegel und Schleiermacher, war übrigens auch eine Wohngemeinschaft mit etwas unterschiedlichen Essensangewohnheiten drinnen, und über diesen langsamen und allmählichen Versuch der beiden, über diesen Formalismus der Kantschen Sittenlehre hinauszugehen. Also das Wesentliche ist, dass das Feld der Reflexion immer mehr erweitert wurde, bis hinüber, bis zu den Manieren, und dass man sich eigentlich stärker an dem Kant orientierte, der sein zu Lebzeiten populärstes Buch, nämlich die Anthropologie, verfasst hat. Also die beiden scheinen die anthropologischen Vorlesungen Kants recht genau studiert zu haben und scheinen von dort aus eben ihren Reflexionshorizont erweitert zu haben. Sie haben sich auch etwas erarbeitet, was Schlegel schon in seiner Lessing-Schrift antizipiert hat, nämlich die Figur des autonomen Künstlers, also eines Künstlers, der nicht abhängig ist vom Geschmack des Fürsten, und später, als das Bürgertum das Porträt und das dekorative Bild forciert hat, vom bürgerlichen Auftraggeber. Das ist mir relativ wichtig, weil hier auch einige Kollegen sitzen, die im Seminar heute waren, im Zusammenhang mit dem Seminar und im Zusammenhang mit der Kategorie des Absoluten. Ja? Weil das Absolute eben rausfällt aus dem, wozu einem der Fürst beauftragen kann oder was man für den Markt macht. Wir leben heute in einer Situation, wo das Absolute, ich glaube, der Anselm Kiefer reklamiert für sich das Absolute, und ist trotzdem am Markt platziert. Also das schließt sich heute nicht aus. Aber damals hat sich das eben noch ausgeschlossen. Das heißt, sie haben mit ihrer Kunstkonzeption auf jeden Fall das Ordnungsprinzip des Feudalismus ausgelöscht, das des Kapitalismus eigentlich nicht, weil sie über die Schiene des Absoluten einfach die Originalität des Künstlers als Ware reingebracht haben. Das hat ihnen ja auch schon Walter Benjamin vorgeworfen, also das Unverwechselbare der Marke des Künstlers, sein Branding, ja, dass er sich von den anderen unterscheidet. Das hat nur teilweise den Markt ignoriert, dieses neue Konzept, weil es eben die Freundesgruppen gegeben hat, weil es die Gleichgesinnten gegeben hat, weil es damals schon die Kunst am Ort gegeben hat. Wenn Sie bei amerikanischen Kollegen eingeladen sind, dann hängen dort nicht irgendwelche Klimt-Poster, sondern dann hängen dort riesige Gemälde. Nur wenn man fragt, von wem ist das, dann sagen die, a local artist. Ja? Das heißt, es ist dort die bourgeoise Angewohnheit, die local artists zu kaufen und zu fördern und Ähnliches. Also die strömen auch nicht so sehr in die Auktionshäuser und kaufen dort irgendwelche Sedlacek-Surrealisten aus den 30er Jahren oder sonst etwas, sondern es ist der Local Artist, das heißt, es gibt einen geschlossenen Handelsstaat der Kunst, wen ja auch Fichte für die Ökonomie postuliert hat. Und das war ja das, was die Sozialisten so geschätzt haben. Schlegel hat die Einholung der Kunstwelt durch das bürgerliche Prinzip über Schulbildung, über das Galeriesystem und vor allem durch die Reproduktionstechniken ja nicht vorhersehen können. Es sind vor allem lustigerweise eben die Reproduktionstechniken, denen die Romantik ja ihre ungeheure Popularität verdankt. Ein schönes Buch, das ich glaube ich schon zitiert habe, vom Schweizer Kunsthistoriker Konrad Fahrner über den Gustave Doré, trägt den Titel Der industrialisierte Romantiker. Ja? Also der hat eben seine romantisch eingefärbten, Frankreich hat die Romantik länger gedauert als in Deutschland, Druckwerke in Millionenauflage vertrieben. Und das hat bewirkt, dass die Romantik eben zu etwas Beliebigem geworden ist. Also von ihrer Konzeptualisierung ist sie einzigartig und für uns ist sie heute selbstverständlich beliebig und wie etwas anderes. Die beiden haben also symphilosophiert, das Freundschaftssystem hat Schule gemacht. Wir können seither wirklich Kunstgeschichte aus Freundesgruppen oder Freundespaaren schreiben. Ich weiß nicht, die Präraphaeliten oder den Georgekreis oder die Sezessionisten oder die Surrealisten. Ja? Überall finden wir ein ähnliches Prinzip, also eine häufig von Männern konstituierte Gruppe mit Frauen als Randfiguren, mit Frauentausch, ganz in einem enormen Ausmaß, manchmal auch ein homoerotisches Element der Kohärenz, vor allem im Georgekreis. Aber diese Gruppen haben eben meistens Führer gehabt, haben zensuriert und haben ausgeschlossen. Wie lang hat sich das gehalten? Gerade die Originalität und die Individualität, also dieses Loslassen im fichteschen Ich, beim Denken Sie das Ich, das die Wand betrachtet, haben sich ja in einer gewissen Weise exzessiviert. Also beim Kubismus, der einfach das Ich, das dieses Gesicht sieht, denkt, immer höher steigert dieses Denken und es dann piktoralisiert, also sozusagen total verfremdet. Ja? Das ist der Einfluss. Also die Kubisten sind, auch wenn sie Fichte nicht gelesen haben, in einer gewissen Weise Erben des Fichte, genauso wie der Marcel Duchamp mit seinen Readymades, wie eben die Futuristen. Manche sind gescheitert, wie zum Beispiel der Van Gogh, der in seinem Leben ein einziges Bild verkauft hat. Andere wurden Jahrhunderte-Genies, wie Picasso. Andy Warhol, der Nachfolger, und im Übrigen auch die Gegenfigur, beides zu Schlegel, hat daraus den Schluss gezogen, dass gerade die Demokratisierung des fichteschen Blicks die Kunst im materiellen Sinn entwertet und dass daher the real art is the selling of art. Ja? Also die richtige Kunst liegt im geschickt platzierten Diskurs, der dem Ganzen die Aura verleiht und der jemanden dazu bringt, für einen Formaldehyd eingelegtes halbes Kalb, ja, ungeheure Summen zu kaufen, auszugeben. Das Schwein verfärbt sich übrigens. Ich kenne jemanden, der hat eins. Damien Hirst. Ja, alles Mögliche hat er gemacht. Fisch, Kuh, alles Mögliche. Er hat einfach eine Periode gehabt. Und das sind aber alles eben Ausweitungen. Ja? Das hätte der Klassizismus nicht zugelassen, das hätte die Aufklärung nicht zugelassen und das hätte natürlich auch Barock nicht zugelassen. Dazu bedurfte es nicht nur moderner Techniken und der Behältnisse und der wissenschaftlichen Forschung oder sonst etwas, sondern es bedurfte auch dieser Expansion, über die wir hier sprechen. Eine weitere historische Korrektur gegenüber dem, was Schlegel und Schleiermacher da erarbeitet haben, scheint mir darin zu liegen. In dieser komplizierten Einheit von Poesie, Liebe, Wissenschaft und Kunst, die hier konzipiert wurde, ist die Kunst eine Kraft des Guten. Und das geht schon an dem, was Mario Bras die schwarze Romantik nennt, vorbei. Ist Ihnen das ein Begriff? Das ist ein italienischer Gelehrter, der in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestorben ist, ein sehr angesehener Mann. Es ist überraschend, dass jemand, der über schwarze Romantik schreibt, zwei Gattinnen durch Ertrinken verliert, aber solche Zufälle kommen eben vor. Und bei Bras ist es beispielsweise Baudelaire mit seiner Fantasie, wie das denn wäre, seine Geliebte zu köpfen. Oder es ist natürlich auch der zu jener Zeit, zur Zeit Schlegels, im Gefängnis oder in der Heilanstalt von Charenton sitzende Marquis de Sade, der mit Schlegel ja immerhin die Gemeinsamkeit teilt, dass er den Republiksbegriff für unzureichend hält. Wenn Sie sich anschauen, die Philosophie im Boudoir mit dem schönen Satz, noch eine Anstrengung, Franzosen, und ihr werdet richtige Republikaner sein. Aber damit diese Anstrengung gelingt, muss der viril äußerst kräftige Gärtnerbursche geholt werden, weil es sich eben um eine sexuelle Anspielung handelt. Das heißt, es ist ein Mann, der Individualität und Originalität lebt, dem das Absolute nicht als Absolutes ein Begriff ist, der aber eine Religion des Bewusstbösen hat. Hat jemand von Ihnen einmal die 120 Tage von Sodom gelesen? Oder vielleicht den Pasolini-Film, der das auf den italienischen Faschismus überträgt, die 120 Tage von Salò gesehen. Ja. Also da geht es eben darum, dass eine Gruppe von Libertins, ja, also von sexuell freizügigen Männern, unterstützt von einer alten Prostituierten, durchs Land zieht und sich eben 120 Opfer zusammenfängt, die dann sexuell von ihnen gepeinigt werden, in Serien, Ich habe das nur in der Ausgabe der Marion Gräfin von Luckhoff, da ist das leider verkürzt. Die Matthes und Seitz-Ausgabe ist zweibändig und hat 748 Seiten, glaube ich. Also da scheint mehr zu geschehen als in meiner Ausgabe. Aber das Wichtige ist, dass hier eben auch dieses Ich explodiert und dass hier eben auch das Absolute gesucht wird und dass das Absolute aber in einer banalen Parallelführung, nämlich in den beiden Romanen Justine und Juliette, ja, das sind zwei Schwestern, die Justine ist eine Gute und ach Gott im Himmel, was der alles passiert. Ja, also vom Kindsmissbrauch am Ende ist sie gerade vielfach vergewaltigt worden und der Blitz erschlägt sie und es liegt nur mehr ein kleiner Rest von ihr da, aber das Gesäß ist noch hübsch und ein Vorbeigehender meint, es wäre doch schade um dieses Gesäß und schändet den Leichnam. Während die Juliette ist die Böse, die bewusst Böse, die Giftmischerin. Und die Juliette macht eine Reise durchs Land, die unzählige Opfer fordert und wo eben dem Absoluten ständig gehuldigt wird. Ja? Aber in einer anderen Form als in der deutschen Romantik, nämlich in der Form dass das Töten, das lustvolle Töten damit verbunden ist. Also da besuchen sie einen, der ein gigantisches Glied hat und Frauen anal vergewaltigt, während sie gleichzeitig geköpft werden und die werden dann gegessen. Und das ist also sozusagen der Gipfelpunkt. Ja? Nun ist das ja kein isolierter Autor, sondern das ist ein Autor, der sehr ernst genommen wird. Ja? Und das ist ein Autor, dem Georges Bataille die Philosophie der Grenzüberschreitung zuschreibt. Und es gibt Schnittflächen zwischen diesem Begriff des Absoluten und dem Begriff der Grenzüberschreitung. Das heißt, die Romantik in ihrer Unschuld hat mit einigen Dingen gespielt, die sich dann in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Ja, das heißt, sie hat Lizenzen geschaffen. Wobei ich jetzt nicht das tue, was Pasolini macht, der dann einfach den Dessart plopp auf den italienischen Faschismus drauf klopft, sondern das mehr als eine allgemeine Lizenz verstehe. Ich denke, dass es ein Missverständnis ist, dass bei Schlegel in der von Winckelmann beeinflussten antiken Rezeption steckt. Es gibt eben Apollo und Dionysos, der erstere als der Gott des Ebenmaßes, der zweite als der Gott des Rausches, aber eines bösen Rausches. Und nicht, wie das bei Schlegel heißt, die griechische Poesie ist die reine Kunst des Schönen. Da wird etwas ausgeblendet. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn der Dionysos kommt in seinem ersten Auftreten bei Aeschylus in den Persern und die lassen ihn nicht in die Stadt rein, ja, und daraufhin beginnen die Frauen zu rasen. Und so zu rasen, dass eine Königin ihren eigenen Sohn nicht erkennt und ihn, ich denke, auf eine heruntergebogene Fichte aufspannt, sodass der dann zerrissen wird. Ja? Also das geschieht auch im Griechenland. Und das ist der Punkt, wo eben Nietzsche, der ja auch ein Philologe war, so wie Schlegel philologisch ausgebildet war, wenn auch ein wenig autodidaktisch, eben diese Synthese des Apollinischen und des Dionysischen eingeklagt hat. Während man bei Schlegel in der Winckelmann-Nachfolge den Eindruck hat, dass eben nur die edle Einfalt und die stille Größe kommt. Es ist interessant, dass Schlegel in dem Augenblick die Romantik sozusagen verlassen hat, als alle diese bösen Doppelgänger aufgetaucht sind und popularisiert wurden. Also gerade eben bei der Konsequenz dieser schwarzen Romantik, da hat er nicht mehr mitgemacht. Oder wenn, dann nur ansatzweise in dem hochgespannten Menschenideal, das er in der späteren Zeit entwickelt hat, war es einfach selbstverständlich, dass man Genie und Dämon in einem ist. Aber der Dämon in seinem einzigen Theaterstück, Alarkos, tötet die Donna Clara. Ansonsten ist er nicht so wirklich dämonisch. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte des einzigen Theaterstücks Schlegels kennen. Goethe hat das aufgeführt. Goethe hat damals 120 Produktionen im Jahr betreut, hat das aufgeführt und das Publikum, Theater war am Hof von Weimar sowas wie die Zeit im Bild, das tägliche Fernsehen. Und das Publikum hat so reagiert, dass der Goethe in seiner Loge aufgestanden ist und ins Publikum gebrüllt hat: Man schweige! Also Schlegel ist glänzend durchgefallen. Ja? Und in diesem Alarkos gibt es aber immerhin andeutungsweise die Einsicht, dass eine ästhetisch basierte Moral weiter ist als eine vernunftbasierte. Und dass sie im Übrigen auch im landläufigen Sinn unmoralisch sein kann. Ja, wie das also im Bildnis des Dorian Gray beispielsweise dargestellt wird. Ja, im Dorian Gray ist das Schöne das Unmoralische und verbirgt gleichzeitig die Bösartigkeit, die dahinter steckt. Also dieser Dorian Gray, der eine Paraphrase auf den Lord Alfred Douglas ist, also diesen homosexuellen Geliebten, der Oscar Wilde sozusagen zu Fall gebracht hat, weil er sich mit seinem Vater, dem Lord Douglas, der heute noch gültige Regeln für den Boxkampf entwickelt hat. Ja? Also mit so einem lässt man sich nicht ein, aber das hat Oscar Wilde nicht so gesehen, sondern er hat den geklagt und daraufhin ist das alles, was unter der Decke geblieben wäre, rausgekommen. Also zu ästhetisch basierten Moralen gehören, ich weiß nicht, Baudelaires Überlegungen, das ist toll zu lesen, wie man eine ideale, bezahlte Geliebte findet. Das ist in einer ungeheuren Weise schönheitsorientiert und gleichzeitig vollkommen pragmatisch und verdinglichend. Und zu einer ästhetisch basierten Moral gehören die Dandys. Und die Dandys waren insofern eine unmoralische Bewegung, weil sie ihre Schneiderrechnungen nicht gezahlt haben. Ja? Was der Grund war, warum sie sich tagsüber eingesperrt haben. Weil am Abend, also ab Einbruch der Dunkelheit durfte man nicht mehr verhaftet werden und da konnten sie ausgehen. Und dazu gehören eben auch Oscar Wildes Reflections on it, also Überlegungen zum Verfall der Kunst des Lügens. Ja? Also wo Wilde ganz, ganz provokant das ausweitet, ja? Und sagt, das richtige Lügen ist doch eine Kunst. Also die Unwahrheit sagen, das kann ja jeder. Ja? Aber etwas aufbauen, ja? wie das Abraham Lincoln, der bei ihm zitiert wird, gesagt hat, you can bluff some people all the time and you can bluff all the people sometime, but you cannot bluff all the people all the time. Und das setzt Wilde ein und sagt, das ist die Kunst. Ja? Alle Leute, alle Zeit zu täuschen. Und also das sind alles Beispiele, dass ästhetische Moralen eben nicht dieses zwingend Gute haben, das mir bei Schlegel noch vorausgesetzt zu sein scheint. So wie bei Kant eben die Vernunft vorausgesetzt ist und wo wir aber gleichzeitig schon aus der Adorno-Horkheimerschen Dialektik der Aufklärung wissen, dass auch die Vernunft hinübergehen kann in etwas, was wir als böse erleben. Weil das algenische System zum Beispiel ist ein System der Vernunft und gleichzeitig ist es ein System, das wir heute aus moralischen Gründen ablenken. Ja, hier beginnt aber auch ein Sprung mit Fichte weg von Fichte. Also Schlegel hat das fichtische Ich zum Anlass einer subjektivistischen Reflexionsmethode benutzt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, wobei er sowohl er wie auch Novalis den Unterschied zwischen dem transzendentalen und dem empirischen Ich ziemlich verwischt hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass das Ich auf das Ganze geht, also aufs Universum und dass daraus aus diesem universellen Ich eine pantheistische Denkweise entsteht. Der Schlegel nennt das die objektive oder realistische Richtung, aber ich würde da zur Vorsicht raten, der Begriff scheint mir subjektiv in dem Sinn zu sein, als er vom Subjekt auf das Ganze zielt. Aber es heißt auch, ich soll Poesie werden. Ja? Also diese beiden Sphären des begrifflich nicht fassbaren Universellen gehen hier zusammen. In diesem Zusammenhang wird natürlich Spinoza zitiert, der Einfluss eben dieses Spinoza zugeschriebenen Pantheismus, aber mit einer ästhetischen Komponente auf die Aufklärung ist bekannt. Wichtig ist für Schlegels Entwicklung und auch für den Niedergang des Kantschen Denkens in Deutschland, dass Schlegel von nun an nicht mehr mit Vernunft argumentiert. Es gibt einen Kulturzusammenhang, aber der ist eben nicht aus der Vernunft, wie das bei Kant in der Geschichte in weltbürgerlicher Absicht oder was heißt Universalgeschichte angenommen wird, sondern es gibt vier Bildungszusammenhänge, so nennt er das, die Poesie, die Philosophie, die Moral und die Religion. Und seine Frage ist, wie man diese Bereiche voneinander trennen kann, weil es sind überlappende Bereiche. Und da liegt jetzt ein wissenschaftsgeschichtliches Verdienst des Schlegel, weil hier liegt eigentlich der Beginn der Geisteswissenschaften, die es damals ja noch nicht gegeben hat. Das hat zumindest die Diltai-Schule gesagt, die sich ja intensiv mit Schlegel auseinandergesetzt hat. Der Schlegel kann hier an seine antiken Studien anknüpfen. Was hat er dort gelernt? Wir haben es ein paar Mal gesagt, historische Forschung verbunden mit einer exakten Lehre des Verstehens. Und noch einmal, auch Nietzsche war Philologe und Philosoph. Ja? Also Philosophie speist sich sehr oft aus Fähigkeiten, die von woanders herkommen. Diltai hat als Schlegels Verdienst hervorgehoben, dass er das Verstehen und das Rekonstruieren in seiner Einheit begründet hätte. Also, dass man eben nicht nur rekonstruiert, sondern gleichzeitig versteht. Ja? Foucault hat in einer gewissen Weise daran angeknüpft, wenn er das Archäologie genannt hat. Nicht? Weil der Archäologe buddelt ja auch nicht nur aus, sondern der setzt auch zusammen die Scherben. Und er bemüht sich gleichzeitig, sie einer Epoche zuzuordnen, und er bemüht sich, ihnen ihre Formen zu erfassen, den Unterschied zwischen mykenischer und kretischer Keramik in den Griff zu bekommen und ähnliches. Und Dilthey hat eben als weiteren Punkt der Qualität Schlegels die Strategie des Erforschens der Bildungsgesetze einer Epoche anhand von Einzelpersonen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das machen wir eigentlich heute noch. Ja, also, dass wir uns angeblich repräsentative Individuen herausgreifen und die stehen dann für den Expressionismus oder für das DDR-Theater oder sonst etwas. Schlegel hat ja auch das Schreiben revolutioniert. Walter Benjamin, den muss ich nicht aufschreiben, in seinem Buch Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik hat eben gemeint, dass die Brillanz des Schreibenden seither ein Kontinuum der Kunstkritik ist und dass sich diese schlegelsche Voraussetzung, dass man eben künstlerisch über Kunst zu reflektieren habe, bis in unsere Alltagspublizistik durchgesetzt hat. Das ist ganz beiläufig gegen mehrere Ismen gerichtet und das ist auch gegen Foucaults Diskurstheorie gerichtet, weil der Diskurs ist anonym und der Diskurs wirkt nicht durch seine ästhetische Qualität. Ich sage das deswegen, weil manchmal sind Sachen, die gehen so rein und raus. Ja? Das Ästhetische muss in einer ästhetischen Weise reflektiert werden. Ja, okay. Nein, das ist eine Gegenposition zu einer Position, die Sie möglicherweise schon akzeptiert haben. Der Diskurs geht durch den Körper, der Diskurs regiert uns, der Diskurs der Mutterliebe zum Beispiel ist eine Erfindung des frühen 19. Jahrhunderts und steuert seither das Verhalten von Frauen gegenüber ihrem Nachwuchs. So, das ist Foucaultisch gedacht, das ist von der Badinter, aber die hat das von ihm. Nein, bei Schlegel, der Diskurs reagiert nur dann, wenn er die ästhetische Qualität hat, die dem, was er regiert, adäquat ist. Ja? Also sieht man den Unterschied, ja? Und sieht man sozusagen, dass das jetzt in einer hoffentlich einfachen Weise erklärt, dass das eine einzigartige Sache ist. Das ist auch extrem, wo es damals noch keinen Marxismus gegeben hat, gegen das, was Marx und Engels gemacht haben, nicht mit Basis und Überbau. Und es gibt eine Widerspiegelung und die Handmühle produziert die antike Philosophie und die Maschine, die Dampfmaschine produziert den Empirismus. Also es gibt eine materielle Ursache und die produziert den geistigen Bereich. Nein. Das ist eben nicht so. Und es ist auch nicht so, dass die ästhetischen Gesetze sich aus dem Geschichtsablauf ableiten, wie das, wenn Sie einmal reinschauen in den Lukács, die Zerstörung der Vernunft, wie der da genau zu zeigen versucht, dass die Romantik ein Kind der Wissensexplosion ist und der Verzweiflung über die Moderne und eine Auseinandersetzung mit dem Maschinenzeitalter und desorientiert präbürgerliches Denken widerspiegelt. Nein, sondern ganz im Gegenteil, das Ästhetische regiert sozusagen das, also regiert auch den Bereich der Moral. Ja? Das ist, der Michael Fleischhacker hat heute in einem Artikel in der Presse darauf hingewiesen, was für ein Schrei wohl international aufgetaucht wäre, wenn der George W. Bush sich hingestellt hätte und nach einem Mordbefehl gesagt hätte, Justice is done, während das beim Barack Obama rüberkommt. Ja? Lass mal den fleischhackerschen Gesichts, lass mal seinen Punkt, sondern gehen wir einmal darauf rein, dass Obama und Bush, wenn wir das mit Schlegel sehen, verschiedene Ästhetiken verkörpern. Ja? Also der Punkt vom Fleischhacker ist, dass der Osama Bin Laden und der Obama zwei Seiten des Anti-Amerikanismus sind. Das möchte ich nicht diskutieren, sondern es sind zwei verschiedene Ästhetiken. Und diese Ästhetiken machen das eine erfolgreich und geschichtsmächtig und verdammen das andere. Also der Bush mit seinem Mission Accomplished in seinem Kampfanzug ist sozusagen eine lächerliche Figur, während der Rechtsprofessor, der sagt, Justice is done, eine heroische Figur ist, der gelungen ist, wie Sie in der Qualitätspresse lesen, woran Clinton und Bush gescheitert sind. Das ist sozusagen schlegelianisch jetzt. Diese ästhetische Betrachtung hat Gegner. Viele menschliche Bereiche sind einfach ausgeschlossen. Also zum Beispiel der Bereich der Produktion, der Bereich des von Immanuel Kant ja immerhin als zivilisierend angesehenen Handelns, auch der Bereich der Technik. Im Grunde weiß keiner, wer das bezahlen soll. Es gibt ein ganz aggressives Buch über die deutschen 68er. Das hatte den Titel Die Arbeit tun die anderen. Der Weg nach innen ist tatsächlich wichtiger. Ja, also diese Suche nach dem Universellen und da betritt man wiederum diesen deutschen Sonderweg mit seinem hochgespannten Bildungs- und Kulturideal, und da werden auch neue Hierarchien geschaffen und es dominieren diejenigen, die in diesen Bereichen zu Hause sind, also die poetisch, religiös, philosophischen Könige, die in einem freundschaftlichen Bündnis regieren. Also so eine Figur wie der Dichterfürst Goethe und der Olympia und sonst etwas ist ja eigentlich aus anderen Ländern nicht bekannt. Ja? Wenn Sie die französische Kultur anschauen, dann ist das sehr stark die Orientierung an der Freiheit des Produzierenden, wie de Gaulle gesagt hat, als Jean-Paul Sartre irgendwie doch ein wenig zur Gewalt aufrufende Flugblätter verteilt hat, Voltaire verhaftet man nicht. Und es ist das Konzept der Mandarins. Kennen Sie den Roman von der Beauvoir, Die Mandarins von Paris, also die schriftgelehrten chinesischen waren das die Schriftgelehrten und bei der Beauvoir sind das also die intellektuellen Herrscher, und der Regisseur Debré hat das sozusagen soziologisch versucht zu bestimmen, was ist ein Mandarin. Ein Mandarin hat eine ordentliche Professur, er hat eine Sendung im Fernsehen und berät Politiker. Also Der Levy zum Beispiel ist ein Mandarin, ja? Aber er ist kein Goethe, er ist kein König. Es ist nicht dieser Unterschied zu dem deutschen Geisteswesen, wo man bis 1920 ständig auf der Suche nach dem neuen Goethe war. Ich habe Ihnen schon erzählt, dass die Ricarda Huch, als ich ihr Romantikbuch gelesen habe, habe ich auch eine Biografie über sie gelesen und habe mit Verwunderung oder Entsetzen festgestellt, sie wurde als der weibliche deutsche Goethe der Jahrhundertwende gehandelt. Ja, und das ist anständig, aber ein bisschen langweilig, was die gemacht hat. Dazu gehört auch dieser nietzschische Gedanke, dass der Wert einer Epoche sich an ihren kulturellen Leistungen bemisst. Ja? Bei Schlegel gibt es Vorformulierungen, die sich wohl gegen Napoleon richten. Und das ist auch wieder ein bisschen kein unschuldiger Gedanke, sondern, also wo man so sagt, ja, es ist okay, Wert einer Epoche, weil das heißt eben, der Wert einer Epoche misst sich nicht an der sozialen Gerechtigkeit und misst sich nicht am Wirtschaftswachstum, der militärischen Stärke oder dem schonenden Umgang mit der Umwelt. Ja? Das heißt, wenn man sich für so etwas entscheidet, dann hat man was anderes ausgeschlossen, ja? Wenn man das gekauft hat. Dann passen an die anderen Dinge nicht mehr. Wichtig ist auch, dass alle diese Konstruktionen im Zusammenhang mit einer Religion stehen, die sich der junge Schlegel aber noch nicht christlich gedacht hat. Aber es gibt schon einen Zusammenhang, ungeachtet der vorsichtigen Distanz zur Idee Gottes, bei Kant, also zu dieser, sagen wir mal, Reduktion Gottes zu einem denknotwendigen moralischen Regulativ und zu dem doch recht militanten Atheismus Fichtes, der ihn eine Professur gekostet hat. Ja, eben durch diese latente religiöse Konnotation, die diese Begriffe schon bei den frühen Romantikern haben. Nur ist das da noch im Werden. Ja? Und es ist eben, das ist der Grund, warum ich am Anfang über den Unterschied zwischen protestantischer und katholischer Mentalität versucht habe, etwas zu sagen. Es ist eben noch sozusagen nüchtern protestantisch konnotiert. Gut. Weiter in der Biografie. In Berlin lernt er auch Ludwig Tieck kennen, den Mann, den man später den König der Romantik genannt hat, den erfolgreichsten belletristischen Autor, von dem übrigens nur weil ich das mit der Religion gerade gesagt habe. Tieck hat einmal, nachdem er eine katholische Messe gehört hat, ja, geschrieben, es sei das erste Mal, dass er Kunst verstünde. Also, das zeigt etwas von der Stimmung, in der sich diese Leute bewegt haben und von dieser Konfrontation von pietistisch, nüchtern, sparsamen Protestanten mit der katholischen Opulenz. Tieck war damals noch ein erfolgreicher, aber doch ein wenig verachteter Groschenautor. Hat je jemand etwas von ihm gelesen? Gestiefelten? Was?
Den Robben. Mhm. Diese Märchen aus der Mitte
der Eckwerk. Mhm. Naja, das sind schon die besseren Sachen, nicht? Aber er liest sie halt schon ein bisschen schwer. Ja? Also, mein Eindruck war, dass er gut erzählen kann und dass er vor allem das Fantastische gut handhabt, ja, und das Sentimentale, das Pittoreske, übrigens auch das Musikalische, das hätte man der Kollegin sagen können. der ab einem bestimmten Zeitpunkt hat er einen gigantischen Einfluss auf die literarische Ästhetik der Romantik ausgeübt. Das heißt, Tiecks Techniken, Themen und auch sein Talent sind durch die Gebrüder Schlegel sozusagen veredelt worden. Und er hat sich sozusagen revanchiert, indem er seine frühe, tiefe Vertrautheit mit Shakespeare und mit Cervantes, Tieck hat eine der ersten Don Quixote-Übersetzungen gemacht, indem er das zur Verfügung gestellt hat. Ja, und in diesem Kontext dieses neuen gesellschaftlichen Lebens in Berlin findet auch das statt, was Freud in der Analyse des Wolfsmanns den Durchbruch zum Weib genannt hat, nämlich die Bekanntschaft mit dem späteren ganz kitschig Lebensmenschen Dorothea. Kontext: der Salon der Rachel von Warnhagen. Die Sie kennen, weil die Hannah Arendt ein Buch über sie geschrieben hat. Und wo die fanatischen Büchersammler gleich auf Amazon gehen werden, weil auf 3300 Seiten um 69 Euro ihre sämtlichen Briefe erschienen sind. Also wer war die? Die hieß Rachel Levin. Das Buch von der Hannah Arendt heißt Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Zeit der Romantik. Und wir sind in der Zeit der weiblichen jüdischen Salons. Das ist eine eigenartige kulturelle Integrationsstrategie, die der Dichter Paul Celan in einem geheimnisvollen Gedicht, das ich jetzt aufzulösen versuche, und zwar gestützt auf die Interpretation der Barbara Hahn, die Jüdin Pallas Athene genannt hat. Ja? Also, die Grekomanie, die griechische Maske, ist die Maske, mit der die jüdische Frau sich in die Moderne hineinschießt. Ja, und die Barbara Hahn hat das so wichtig genommen und ihre Argumente sind nicht unüberzeugend, dass der Untertitel ihres Buches heißt auch eine Theorie der Moderne. Also der jüdische Salon, geleitet von der jüdischen Pallas Athene, von der Frau, die, ja, eine Anne Will ist das, eine Talkshow-Moderatorin. Ja? Nur nicht wie die Anne Will, eine, wo die Leute ihre Stehsätze ablassen, sondern eine, die das Symphilosophieren organisiert. Die Barbara Hahn erzählt die Geschichte der in erster Generation ans Deutsche akkulturierten Jüdinnen und erzählt gleichzeitig, dass die einen hohen Preis dafür zu zahlen hatten. Tatsächlich gibt es die Idee einer deutsch-jüdischen Sündenerin, Hans Meyer muss man nicht aufschreiben, aber bitte, von 200 Jahren. Und Hans Meyer hat ein Buch geschrieben, sein marxistischer Literaturwissenschaftler, dass diese Synthese durch Holocaust, Shoah, die Barbara Stagnett sagt, es ist ein Ausdruck der Abwehr, wenn man organisierten Völkermord so nennt. Ich denke nach, ob sie recht hat. Dadurch sei diese Synthese widerrufen worden. Die Gegenposition hat der Will Jasper. Der spricht von einem immerwährenden deutsch-jüdischen Parnass, der allerdings den Nachteil hätte, dass die Juden sozusagen die Gebenden gewesen seien. Das heißt, die seien nie zurück eingeladen worden. Ja? In jedem Fall, diese erste Generation von jüdischen Frauen war sehr offen für das Neue. Schlegel hat sich darauf eingelassen, ist dorthin gegangen zur Rahel. Das war im Übrigen auch ein Heiratsmarkt. Verarmte Adelige haben die Töchter wohlhabender jüdischer Kaufleute geheiratet. Schlegel ist mit 25 Jahren im Salon der Rahel aufgetaucht als Star, hat auch bei Henriette Herz verkehrt, wo er die Humboldts kennengelernt hat. Nur um das mal klarzustellen, die gingen in jüdische Salons, aber die waren Antisemiten. Ja? Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und hat im Sommer 1797 die Dorothea Veit kennengelernt. Die Dorothea Veit war 8 Jahre älter, es war eine intensive Liebe. Sie war, das ist mir wichtig, keine Schönheit. Ja. Schlegel hat an Novalis geschrieben, ich zitiere, an äußerer Bildung und Zierlichkeit steht sie der Schwägerin zwar nach, also der, die der Bruder geheiratet hat und die dann mit Schelling gezogen ist. Sie war bereits Mutter von 2 Kindern, von ihrem Gatten Simon Veit, diese Ehe hat 13 Jahre gehalten gehabt, und die beiden Söhne sind die romantischen Maler Johannes und Philipp Veit. Von einem von beiden haben wir im Belvedere was. Sie war die Tochter von Moses Mendelssohn, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Das ist also der, der das Vorbild zum Nathan bei Lessing war, ein Vertreter der Haskalah, also der deutschen jüdischen Aufklärung. Über die wir auch etwas Interessantes hören. Der Moses Mendelssohn hat nämlich seine Tochter einfach zwangsverheiratet. Also das ist die Grenze sozusagen der deutschen jüdischen Aufklärung, überhaupt eine Grenze der Aufklärung auf dem Gebiet der Selbstwahl und der Grenzerfahrung der Erotik. Das Interessante ist, dass es in diesen Salons, wo es im modernen Sinn um die Experience gegangen ist, eine ungeheure Offenheit für das Genie gegeben hat. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Genie ist ein Produkt seiner Umwelt. Ja? Also wie die anderen mit jugendlicher intellektueller Devianz umgeht, das kann Verrücktheit produzieren oder Genialität. Gibt es übrigens einen schönen Satz des Regisseurs Gustav Gründgens. Kennen Sie den? Gustav Gründgens, das ist der, über den der István Csábor den Film Mephisto gedreht hat, weil er ein Nazi wurde. Und war in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts gestorben, ein großer deutscher Regisseur und Mephisto-Darsteller. Und als Regisseur hat er einmal gesagt, den König spielen immer die anderen. Ja? Also der König, der ist irgendwas, aber die Art, wie die anderen mit dem König umgehen, die macht den König. Und genauso war das eben in den Salons, diese ungeheure Zuwendung für, heute würde man sagen Querdenker, wie den Schlegel. Das heißt, so ein urdeutsches, ja, nämlich der deutsche Geniekult, kommuniziert intensiv mit dem kultivierten Judentum. Der Schlegel schwärmt von ihr, sie sei nur eine Skizze, ihr ganzes Wesen sei Religion, eine interessante Auffassung von Erotik. Man sieht den Schlegel manchmal, das kommt auch in der kleinen Edition, die der Manninghaus gemacht hat, Schlegels Theorie der Weiblichkeit heißt das, das ist eine kleine Anthologie von Schlegels Texten zu Weiblichkeit. Aber er hat wirklich einen fantastischen Satz gesagt, nämlich, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen für die Männer. Also die Dorothea hat sich nach einem Jahr von ihrer Familie getrennt, was eine schwierige Sache war. 1799 konnte sie sich scheiden lassen, das war sozusagen eine Errungenschaft der Französischen Revolution. Der dreijährige Philipp ist bei ihr geblieben, sie ist nach Berlin gezogen, Schlegel, Schleiermacher und Fichte sind täglich zu ihr gekommen, man hat also symphilosophiert. Sie sind 30 Jahre zusammengeblieben, die Heirat war zunächst ausgeschlossen. Ihr Sohn durfte nur bei ihr bleiben unter der Bedingung, dass sie sich nicht mehr verehelicht. Sie hat ihn dann später aber doch behalten. Eine Taufe würde den Vater Moses Mendelssohn beleidigen, hat es aber dann später gegeben und Schlegel hatte im Übrigen kein Geld. Die Frau kann einem insofern leid tun, weil sie in allen Schlegel-Biografien ein furchtbar schlechtes Image hat. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie mit Frauen sogenannter großer Männer umgegangen wird, wie zum Beispiel diese Jenny Marx verherrlicht wird in den Biografien, obwohl in der Ehe nichts gestimmt hat. Ja? Wenn der in Köln runtersteigt und ein Dienstmädchen namens Ländchen Demut schwängert und dann seiner Frau noch sagt, der Engels, dieses Schwein war das. Das ist ja wirklich nicht, ich meine, das würde nicht Tratsch verbreiten, sondern es ist einfach so, wenn Sie sich das anschauen, was über die Dorothea Schlegel gesagt wird, sie ist schuld, dass Schlegel sich in den Niederungen hausbackener Sinnlichkeit verflacht hätte. Also, das ist seltsam. Und aus dieser Runde heraus, ja, entsteht das Projekt, wir brauchen eine eigene Zeitschrift. Und aus dieser Runde entsteht eben dieses legendäre Athenäum. Es ist komischerweise, keinen Menschen fällt das auf, dass der Name eigentlich seltsam ist. Ich meine, okay, es ist Athen, ist klar, und ein Eum, das wird dann immer angehängt. Aber warum jetzt da ein Athenäum? Aber die haben diese Zeitschrift so genannt. In einem Brief an den Bruder hat Schlegel gefordert, dass man nur eine eigene Zeitung braucht. Die haben am Anfang überhaupt nicht gewusst, was sie machen werden. Form war unbestimmt, Stoff war unbestimmt, Philosophie und Poesie sollte es sein, unpopuläre Schriften und Teile von größeren Werken seien ausgeschlossen. Das war einfach konzipiert als ein Familienorgan der Schlegels und eines kleinen Freundeskreises und mit diesem Blatt wollten sie, ich zitiere, binnen 5 bis 10 Jahren die kritischen Diktatoren Deutschlands sein. Also faktisch mitgearbeitet haben der Novalis, der Schleiermacher, der heute nur wenig bekannte Hülsen, die Dorothea Schlegel und die Sophie Bernhardi. Das heißt, es war wirklich eine Zeitschrift nicht der Etablierten, sondern eine Zeitschrift der Jungen rund um diese beiden Stars. Schiller hat das sehr kritisch wahrgenommen, das Athenäum. Goethe hat gelobt, das zitiere ich, dass es in der deutschen Zeitschriftenmisere, in der allgemeinen Nichtigkeit, Parteisucht fürs äußerst Mittelmäßige, dieser Augendienerei, dieser Katzenbuckelgebärden, dieser Leerheit und Lahmheit, in der nur wenige gute Produkte sich verlieren, hat man an einem solchen Wespennest, wie es das Athenäum mit den Fragmenten ist, einen fürchterlichen Gegner. Und tatsächlich entsteht eben in dieser Zeitschrift die kodifizierte Ästhetik der Frühromantiker, und für Schlegel scheint das auch die Öffnung zur Moderne zu sein. Das ist sehr, sehr umstritten. Wann hat diese Öffnung bei Schlegel stattgefunden? Faktum ist, dass spätestens seit dem deutschen Literaturhistoriker Jakob Minor es eben den Versuch gibt, den frühen Schlegel gegen den späteren auszuspielen. Auch bei der schon erwähnten Ricarda Huch. Also hier entsteht eben ein kodifiziertes ästhetisches Weltbild, wo man alle Bereiche des Lebens von der Ästhetik her denkt. Die wird kurzzeitig zu einer Leitwissenschaft. Also auch etwas wie die Französische Revolution wird nicht nur ästhetisch kritisiert, sondern sie wird auch bewertet und positioniert. Das ist stark in diesem schon einmal erwähnten 116. Fragment auf Seite 90, wenn ich mich nicht irre, ich soll ja die Seite sagen, ja, mit der romantischen Poesie als progressiver Universalpoesie. Ich würde Sie einmal bitten, dass Sie sich das zu Hause wirklich durchlesen, und zwar unvoreingenommen, ja, und sich einmal überlegen, was tut dieser kurze Text, wo führt der hin, hat der eine Linie, schweift der ab, kann man diesen kurzen Text, abgesehen von den Schlagworten, die drinnen steht, romantische Poesie, Universalpoesie, kann man diesem kurzen Text eine These unterstellen, wie wir das ja bei unseren Arbeiten immer machen und auch irgendwo verlangen, was willst du eigentlich sagen, ja, what's your point, oder wie geht dieser Text hin? Ich glaube, dass das ein Verfahren ist, wo, wenn wir uns dann später mit einigen Fragmenten beschäftigen werden, wo das leichter wird, wenn Sie sich selber einmal gefragt haben, was macht das beim voraussetzungslosen Lesen? Dieses Athenäum steht also unter dem Projekt, die Gesellschaft poetisch zu machen, Poesie aber mit Philosophie zu durchdringen. Die wichtigsten Beiträge Schlegels sind, die haben Sie übrigens auch in der Reklam-Edition drinnen, über die Philosophie an Dorothea. Den der Gender Roles in diesem Text möchte ich jetzt einmal rauslassen, weil ich sehe hier ein Netz von Texten. Die Philosophie ist mit der schon 1794 entstandenen die Ottima parallel zu sehen und die wieder mit der Lucinde. Das sind also Texte, die Menninghaus in diesem Band über die Weiblichkeit ediert hat. Das ist ein Lehrbrief an die Geliebte, ein Erziehungsprogramm, wie man sich entwickeln kann durch Kunst und Wissenschaft und wie man schließlich unsterblich werden kann. Also das ist ein sehr hochgespannter, individueller Bildungs- und Glücksanspruch, der auf den ersten Blick relativ wenig mit Gesellschaft zu tun hat. Das realisiert sich individuell oder im Liebespaar oder im Freundeskreis. Schnegel nennt das wieder eine Religion, was er der Dorothea verkündet. In diesem Fall die Religion des unbedingten Strebens nach persönlicher Vervollkommnung. Das ist zirkulär, weil Religion ist, wenn man göttlich denkt und dichtet und lebt, wenn man voll von Gott ist, was man ja sowieso ist, wenn man Spinoza so gelesen hat wie Schlegel, sind alles Zitate. Wenn ein Hauch von Andacht und Begeisterung über unser ganzes Sein ausgegossen ist. Jetzt nehmen Sie das mal, Andacht und Begeisterung. Ja? Und ich habe Ihnen in einer der ersten Stunden diese Novalis-Sache, wie romantisiere ich? Ich romantisiere, indem ich eine Sache immer mehr in die Höhe hebe. Wenn Sie das jetzt mit Andacht und Begeisterung zusammenschneiden, da gibt es Schnittflächen. Ja? Also romantisieren in der Definition von Novalis und Andacht und Begeisterung als Bestandteil von Religion, da verweist schon etwas ineinander. Ich gehe mit dem Zitat weiter, wenn man nichts mehr unter Pflicht, sondern alles aus Liebe tut, bloß weil man es will. Und wenn man darum will, weil es Gott sagt. Und jetzt kommt die Einschränkung, nämlich Gott in uns. Also damit ist wieder alles zusammengekaut. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, wer hier Christ ist, im christlichen Sinne ist das eine Blasphemie, was hier ausgesprochen wird. Nicht? Also ich folge einem inneren Gott, nein, es gibt Gottes Gebote, ja? Und es gibt die Botschaft Jesu Christi und es gibt keineswegs eine Autonomie in meinem Handeln, wenn ich ein christlich gebundener Mensch bin. Schlegel erklärt dann der Dorothea weiter, die Menschheit sei in der Humanität weit zurück, die Aufklärung stagniere in einer eklen Behaglichkeit und hätte jede aktuelle Bedeutung verloren. Das sind Sätze wie dieser, warum ich immer meine, die Absage an die Verflachungen der Aufklärung ist das Wesentliche. Die propagierte sittliche Erziehung, wie sie später dann auch Fichte verkünden wird, sei töricht und unerlaubt. Man, Zitat, verkünstle den Menschen und vergreife sich an seiner Individualität. Das heißt, wen meint er da? Er meint damit die Milieutheorie der Aufklärung. Ja? Also die Idee, der Mensch ist ein Produkt seines Milieus, er ist veredelbar oder man kann ihn zerstören. In den großen Romanen von Jean-Paul, die keiner von uns gelesen hat und vielleicht der eine oder andere begonnen hat, sie sind wirklich hübsch, aber sie sind unlesbar. Ja? Jetzt schweife ich ab, aber das gefällt mir so. Da ist eine die will nur einen Mann heiraten, der ihr überlegen ist. Und sie ist eine wunderbare Schachspielerin. Und daher muss er sie im Schach bezwingen. No. Die werden alle matt. Ja? Jetzt kommt sie aber in die Jahre. 23, 24, das war damals schon ziemlich spät. Und jetzt kommt ein rechter Feschack. Und der Trottel kann überhaupt nicht Schach spielen. Und sie wird ein bisschen interessiert an ihm. Und dann zwickt sie ihren Kater. Und der Kater räumt mit einem Pfotenschlag ihre Dame vom Schachbrett runter. Und dann kann selbst der Trottel sie matt setzen. Also das ist Jean-Paul, und der hat einen Roman geschrieben. Jean-Pauls Projekt in seinen Romanen war, die Prinzipien der Französischen Revolution auf Deutschland zu übertragen. Ja? Und unter anderem hat er einen Erziehungsroman geschrieben, wo einer von einer Gruppe von Klammer freimaurerisch inspirierten weisen Männern unterirdisch erzogen wird, sodass seine edlen Anlagen gefördert werden. Ja? Und das sind also im damaligen Diskurs laufende milieutheoretische Punkte, und das sind eben die Punkte, gegen die sich diese Dorothea-Schrift wendet. Sie wendet sich auch gegen das neue industrielle Prinzip, gegen die Komplexität, verkündet ein Zurück zur Natur. Also auch hier geht er wieder gegen Kant, denn bekannt ist Natur ja eben das Unvernünftige, nicht? Und habe ich schon mehrere Male zitiert, der Beginn unserer weltbürgerlichen Existenz beginnt mit der Vertreibung aus dem Paradies. Er differenziert zwischen dem Nahziel des Bürgers mit einem tüchtigen Gewerbe, da hat man mehr getan, als bei den meisten geschieht. Da zielt er wohl auf den ehedem bewunderten Wilhelm Meister. Aber wenn man aber jemanden zum Menschen bilden will, das kommt mir gerade so vor, als wenn einer sagte, es gäbe Stunden in der Gottähnlichkeit. Die Menschheit lässt sich nicht inokulieren und die Tugend lässt sich nicht lehren und lernen. Außer durch Freundschaft und Liebe mit tüchtigen und wahren Menschen und durch Umgang mit uns selbst, mit den Göttern in uns. Also das richtet sich gegen die ganzen Erziehungstheorien, die mit Aufklärung verbunden sind. Ja, und die ja auch im Übrigen eine schwarze Seite haben. Gibt es eine schöne Anthologie mit dem Titel Schwarze Pädagogik über die pädagogischen Konzepte der deutschen Aufklärer. Da ist doch wahrhaftig ein Text drinnen, soll man Kinder zur Vollstreckung der Todesstrafe mitnehmen? Antwort: bei Köpfen nein, bei Hängen in der letzten Reihe und nach vorherigem erklärendem Gespräch. Ja? Also bauen Sie nur googeln, schwarze Pädagogik. Und das, also das ist das Milieu sozusagen, gegen das Schlegel hier anschreibt, gegen die Idee des bürgerlichen Menschen, der zur Maschine geworden ist, der nur dann glücklich ist, Zitat, wenn er nun auch eine Zahl in der politischen Summe geworden ist. Da greift er seine Kant-Kritik aus der Republikanismus-Schrift auf, aber hat jetzt eine andere Idee, nämlich dass das wahre Wesen des menschlichen Lebens in der Ganzheit, Vollständigkeit und freien Tätigkeit aller Kräfte gibt. Ich weiß nicht, ob man das als Konflikt von Wirklichkeit und Ideal bestimmen soll. Das Ganze ist extrem hierarchisiert. Es ist eine Elite, nur wenige sind eben auserwählt, das korrespondiert mit dem Geniebegriff, und diese Auserwählten kommunizieren, das ist kein Widerspruch, zwischen Individualismus und hochgesteigerten Gemeinschaftsstreben, das ist eben Symphilosophie und Sympoesie. Also wenn ich das mal aufgreife, dass das eine Religion ist. Wenn das eine Religion ist, ist das eigentlich eine Sekte, ja, die zusammenhält. Poesie und Philosophie werden wieder für die Dorothea, wie schon so oft, miteinander verschmolzen. Nietzsche hat das übrigens auch getan. Und sind die höchsten Ausprägungen menschlicher Tätigkeit. Ich zitiere das. Die Unendlichkeit des menschlichen Geistes, die Göttlichkeit aller natürlichen Dinge und die Menschlichkeit der Götter. Und da gibt es einen kleinen Streit zwischen Novalis und Schelling über die Hierarchie. Der Novalis sagt, die Poesie ist der Schlüssel zur Philosophie und der Schlegel sagt, die Kunst ist der Philosophie untergeordnet. Das fichtesche Ich hätte sich seiner weltschöpferischen Kraft versichert und die schellingsche Weltseele hätte ihre Odyssee zu sich selbst beendet. Also wir sind jetzt bei uns. Und daher schließt er: Die Zeit der Popularität ist gekommen. Alle Menschen sollen sich vervollkommnen. Ich meine, das ist ja ein eigenartiger Text, ne? Das ist eine theoretische Abhandlung und gleichzeitig ein Liebesbrief in einer Zeitschrift und gleichzeitig ein Beziehungsprogramm. Das Interessante ist, dass dieser Punkt, dieses Alle, meint eben nicht mehr nur Männer, sondern das ist eine Position, die auch Frauen inkludiert. Alle Menschen, das hat ja das Pathos des demokratischen Denkens, aber die Revolution ist damit nach innen gegangen. Und da sind wir eben wieder bei der Erfahrung mit Revolutionen, die wir ja historisch schon gemacht haben, dass sie eben häufig Eliten produzieren oder Oligarchie produzieren, dass es eben den leninschen Berufsrevolutionär gibt, der drüber steckt. Das heißt, am Ende steht in diesem Text ein gutes Stück an Verachtung gegenüber dem Wilhelm Meister und seiner sozialen Integration. Ja? Also das, was Schlegel noch 4 Jahre vorher gepriesen hat und von dem er nicht abgerückt ist, weil der Meisterkult ist ungebrochen geblieben in Deutschland. Aber das hat er eigentlich inhaltlich widerlegt, diese Idee einer umwegigen bürgerlichen Integration ist jetzt dem gewichen, dass eigentlich der Meister sozusagen aus seiner Schauspielzeit sich dort hätte perfektionieren sollen und nicht zurück ins Gewerbe, ins Leben oder sonst wohin gelangen sollte. Ja, da möchte ich mal aufhören. Gibt es Fragen, Kommentare?
Also können Sie nochmal den Unterschied erklären, was ist schon 4 Jahre vorher war für diese bürgerliche Institution, ja, ist? Also was ist jetzt der genaue Unterschied?
Naja, die Menschen sollen sich vervollkommnen und sie sollen das Universelle in sich erkennen. Und es ist eben dieses Religionszitat, ja, göttlich dichten und leben, ein Hauch von Andacht und Begeisterung ist über unser ganzes Sein ausgegossen und eben dieser Verachtung des Erwerbslebens, der Verachtung der Moderne. Wir werden dann noch zu einem Text über die Faulheit kommen. Ja? Und das ist eben genau die, also wenn Sie es auf ein Wort zuspitzen wollen, das ist ja die Point beim Wilhelm Meister, dass er dann sozusagen fleißig wird am Ende. Ja? Und dass er rausgeht, dass in einer gewissen Weise der Meister die Welt der Kunst als eine Welt der Täuschung erlebt, auch eine Welt der erotischen Täuschung, ja? und einen festen und integrierten Platz in der Gesellschaft hat. Und da ist ein kräftiger Unterschied, ob man die Sache so sieht oder so.
Ja? Und das wird seine Position, und das wird auch dieselbe Position, die Schläge wie
ja. Also in diesen vernetzten Schriften über Forster, Lessing und den Meister, glaube die haben wir eh da drinnen, in der Reklamausgabe, kommen andere Werte, ja, über Goethes Meister, ja, kommen andere Werte heraus, als sie jetzt herauskommen. Das Antieuropäer ist leider nicht drin. Aber sie sind da zweibändigen drinnen. Alles klar? Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und lesen Sie sich ein paar Fragmente durch. Ja, bitte.